Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MASV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut. Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer.
Abendblatt auf dem Handy in der Bahn, zu Hause beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, dem Cellospieler, du hast die Geschichte irgendwie, dieser Podcast wird ja ein bisschen später ausgestrahlt. Die Geschichte hast du nie erzählt mit dem Cello. Was hat das mit dir, hat sie dafür Furore gesorgt, mit dir und dem Cello auf sich?
Ich bin auch ganz verdutzt. Ich bin Cellist, ich habe Cello gespielt, ich habe während meiner Studienzeit mit dem Cellospielen auch ganz ordentlich Geld verdient, mit sogenannten Muggen, da habe ich mit Kammermusik, die evangelische Kirche hat mich gut ausgehalten, also keine Ahnung, regelmäßig, keine Ahnung, monatlich, einmal im Monat, alle zwei Monate saß ich in einem Gottesdienst und habe continuo, ich sage jetzt nicht geschrubbt, damit alle Musiker, und dann bin ich Daniel Kühnel, dem Intendanten der Symphoniker, über die Weg gelaufen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem bin ich im Beirat und habe halt irgendwann launig fallen lassen, dass ich Cello spiele. Und ich weiß nicht, wie es ist, es gab so ein Ping-Pong wahrscheinlich, er hat dann gemeint, na, würde ich auch mal vorspielen. Ich so, habe ich schon früh getan, kann man schon. Und irgendwann ist wohl auch Sextett gefallen, jedenfalls hat er dann gefragt, na, hast du Lust im Martha-Argerich-Festival mitzuspielen? Und dann dachte ich, das ist ein Schnack. Dann habe ich gemeint, mit Reden ist kein Problem. Ja, Reden sowieso, Reden will er mich eh haben. Und dann gab es eben ein Konzert, das ein Vorspiel hatte, in dem gesprochen wurde über Musik. Und dann meinte er, ja, aber da kannst du doch dann auch auftreten. Und dann meinte ich, ja, schick mal irgendwelche Noten, dann schaue ich, ob ich das kann. Dann lagen die Noten da und das Programm war aber schon gemacht und die Noten waren das zweite Cello im Streichsextett Capriccio. Das ist die Ouvertüre zu Capriccio von Richard Strauss. Und die sehen gar nicht, die sehen harmlos aus. Allerdings, ich sah sie und der erste Stich im Herz war schon da, weil ich dachte, oh, da hast du ja was eingelassen. Ich habe ein bisschen geübt, da sind ein paar Stellen drin, die mehr Kreuze und mehr Bs haben als üblich. Und dann war die erste Probe, da war auch das erste Cello noch gar nicht dabei und die verlief so, dass die Musiker sehr mitleidig mit mir agiert haben. Also da ist ich habe mit dem Konzertmeister der Symphoniker gespielt und dem ersten Bratschisten und der Stimmführerin der zweiten Geigen und einem ganz wunderbaren zweiten Bratschisten. Naja, die waren sehr nett zu mir, aber ich ging aus der Probe vor und hatte Mordsbauchschmerzen. Dann habe ich also tatsächlich 10 Tage lang geübt und gezählt, weil der erste Bratsche hat dann so nett zu mir rüber gegrinst und gemeint, ja, zählen musst du da aber schon. Und das ist nicht meine Stärke. Naja, jedenfalls, die Aufregung hat sich gelohnt. Wir steigerten uns von Probe zu Probe und es kam am Sonntagmorgen. Ich wachte an dem Sonntagmorgen nochmal richtig mit schlechtem Gefühl auf. Ich dachte, was ist, wenn ich die alle reinreite? So Ensemblespiel ist halt Ensemblespiel. Mhm. Und wenn du da Mist machst, das hört halt auch jeder. Und das ist ein durchaus durchsichtiges Stück. Das heißt, es hätte jeder mitbekommen, dass der Direktor sich gnadenlos überschätzt hat. Meine ganze Familie hat Mitleid mit mir gehabt, weil ich irgendwie gekrümmt dagegen rumlief. Aber bin froh sagen zu können, es wurde ein sehr, sehr, sehr gutes Konzert. Also Martha Argerich hat mir auf die Schulter geklopft. Diese Schulter werde ich nicht mehr waschen. Nein, im Nachhinein hat es viel Spaß gemacht, aber ich brauche das, glaube ich, nicht noch.
Das heißt, du bist jetzt, und das ist ja das wollte ich ja erreichen eigentlich, du bist jetzt in gewisser Weise lebenssatt. Das ist die Frage. Das frage ich mich. Du kamst hier eben rein mit den Bildern und sagtest, mit dem Bild und sagtest, ja, das hast du dir gewünscht, lebenssatt. Aber wie sind wir auf lebenssatt? Ist das so ein bisschen?
Wir sind sehr, sehr philosophisch gewesen in den letzten Folgen und wurden immer metaphysischer und ich kann es jetzt nicht mal nachvollziehen, warum wir genau auf Lebenssätte kamen, aber es ging tatsächlich ein bisschen über, wie Zeit vergeht. Wir hatten ja den Fall des Erzengels, also wir sind schon im Orbit des Absturzes, des Endes, des Übergangs, der Wiederauferstehung, wer weiß.
Aber Daniel, gut, es kann natürlich auch sein, dass man an einem Punkt einfach sagt, man hat alles so ein bisschen, vielleicht sind wir darauf gekommen, dass man auch satt sein kann der Dinge, die man ganz toll findet. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, dass wir fahren ja immer einmal im Jahr in so ein ganz tolles Hotel nach Österreich, wo es ganz, meine Familie fährt hin, um Ski zu fahren und ich fahre hin wegen des Essens. Und dann weiß ich, es ist jedes Mal so, dass ich am ersten Tag sage, ich möchte nie wieder was anderes essen. Am zweiten Tag, ich kriege davon nicht genug. Am dritten Tag ist das großartig. Am vierten Tag, schön. Am fünften Tag, ja. am sechsten Tag, hatten wir das nicht schon mal, am siebten Tag, so nun reicht's aber auch. Also das ist irgendwie alles, was man hat, mal gucken.
Ich glaube auch, ja. Vielleicht sind wir auch darüber gelaufen, mein Gott, manche Hörer werden sich wahrscheinlich besser erinnern als wir. Es gibt auch einen Grund für Suiziderlaubnis, Lebenssätze.
Aber darüber haben wir nicht gesprochen.
Nee, haben wir nicht, aber...
Nein.
Haben wir nicht.
Nein, wir sind, mal gucken, was du jetzt damit gemeint, was du mitgemeint genau, hast. Was hast du mitgemacht? Du hast mitgemacht, und da muss ich jetzt sagen, da zahlen sich jetzt gefühlt 10 Jahre, ich sehe was, was du nicht siehst, aus, weil ich jetzt auf Anhieb sagen würde, das ist ein Bild von Caspar David Friedrich.
Du liegst sowas von richtig.
Wahnsinn. Aber es ist ein typisches Ja und Nein. Man sieht eigentlich, erstmal muss man sagen, es ist ein Querformat, in Grau-Brautönen gehalten, sehr trist, denn man sieht eine Ruine, ne? So ein bisschen, ich musste ganz, ganz kurz an die Nikolaikirche in Hamburg denken, wo ja auch noch so ein Rumpf steht, ja, so. Also, da steht so im Hintergrund, steht so ein Stück Restmauer. Das kann sogar von einer Kirche sein, auf jeden Fall hat das so einen relativ hohen Eingang. Steht also eine große Mauer und daneben stehen so zwei Stümpfe von Mauern. Das Ganze in einer ziemlich unwirklichen Gegend, in der gefühlt nichts wächst, nichts passiert, also wie ein Acker, der nicht bestellt ist. Und das zweite große Teil in diesem Bild ist vorne rechts ein verdorrter Baum. Ein komplett verdörrter, was heißt, also ein toter Baum, würde ich sagen. Mhm. Und das ist, links daneben sind so zwei Grabsteine oder vielleicht sind es auch Wegmarkierungen. Für mich sieht es eher aus wie Grabsteine. Und das Einzige, was lebendig ist, sind zwei Frauen. Die da vorne, nee, ist eine Frau, rechts ist eine Frau, links ist ein Mann, der sich auf einem Wanderstab ruht so, und die Frau kocht die was, bereitet die irgendwas zu, die machen auf jeden Fall eine Pause. Und das Ganze ist ziemlich, ja, ziemlich trist, da ist wenig Helligkeit drin, das ist so, es kann natürlich auch einfach nur eine ganz normale Abendstimmung sein, aber wenn ich mir einen Ort suchen würde, auf einer Wanderung, wo ich eine Pause machen würde, dann wäre es, glaube ich, nicht dieser Ort, weil der ist ganz schön gruselig, würden meine Söhne sagen. Und man fragt sich auch, warum will man überhaupt dahin gehen? Aber das wirst du alles mir erklären. Es ist kein richtiges Gemälde, sondern ist es ein Gemälde? Ist es eine Skizze?
Eine Zeichnung.
Eine Zeichnung. Was ist es?
Vielleicht Rückfrage, weil du sagst Abendstimmung, es gibt ja schon einen sehr, sehr lichten Moment in diesem, wo ist die Lichtquelle?
Die Lichtquelle kommt hinten aus dem, die Sonne, da ist dies, da geht die Sonne auf oder unter, ne? Eins von beiden, wahrscheinlich geht sie unter. Und die Sonne kommt durch diese Lücke aus dem Mauerrest hindurch.
Genau, und? Also wir können nachher noch drüber sprechen, ob Sonne oder Mond, aber jetzt machen wir erstmal, wir nehmen an, das ist die Sonne.
Also Mond? Nein?
Nein?
Nein, muss nicht sein, okay.
Mond ausschließen?
Weiß ich nicht, weil du sagst, wir können auch darüber sprechen, Sonne oder Mond.
Ja. Finde ich, können wir. Jedenfalls, aber sie ist eindeutig, das Gestirn, das da leuchtet, ist eine große Lichtquelle, denn das Licht fällt auf die beiden Gestalten, von denen wir nochmal gar nicht klären wollen, wer sie sind. Du siehst das relativ unzweideutig als trist und gruselig.
Jetzt geht's natürlich schon wieder los. Wenn ich jetzt dadurch, dass ich das sehe, was du nicht siehst, dadurch, dass dieses, wenn man jetzt nur sich konzentriert auf den Lichteinfall, der von der Sonne, nehmen wir mal an, durch diesen Spalt in diesem alten Mauergewerk kommt und der ja die beiden Menschen da erleuchtet, dann ist dieser Ausschnitt des Bildes bei Weitem nicht so trist wie das, was links und rechts davon kommt. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob das links tatsächlich Grabsteine sind oder ob das diese Wegesteine sind, wo drauf steht noch 350 Kilometer bis nach Rom.
Mhm. Also vielleicht noch ein Einwand, das ist natürlich keine Mauerspalte, sondern der Rest eines Fensters. Das kann man sehen, weil du oben noch ein bisschen von dem Maßwerk zu sehen bekommst.
Aber ein sehr großes Fenster. Das
ist ein sehr großes Fenster, aber gotische Kathedralen pflegen große Fenster zu haben.
Also es ist eine Kathedrale gewesen, ja.
Es ist eine Kirche gewesen. Mhm. Da wir beide ja mittlerweile Caspar David Friedrich fest sind, würde ich sagen, wir können uns auch schon noch festlegen, dass hier mindestens die Klosterruine Eldena als Vorlage gedient hat. Da ist dieser monumentale Chorbereich, wo dieses eine Fenster über ist, findet in vielen seinen Gemälden statt. Vielleicht noch eins, weil du es nicht gesagt hast, ein Querformat. Das liegt ja nicht unbedingt nahe, weil an und für sich alles hier so nach oben strebt. Mhm. Jetzt, ich habe schon gesagt, das ist Caspar David Friedrich, das hattest du auch schon gesagt. Das, immer, das Bild gehört in eine Reihe von sieben Zeichnungen. Die Pinsel in Braun mit Bleistift, sehr, sehr schön, auch wirklich viele Schattierungen dabei haben. Entstanden 1826, also in, sagen wir, in seinem Premium-Jahrzehnt. Und das ist der Winter daraus. Allerdings, hier ist nichts, was auf einen Winter hindeutet, denn, also ehrlich, kein Schnee, kein Wind, kein schlechtes Wetter, kein Regen, keine Wolken. Im Gegenteil, man hat fast das Gefühl, das könnte eigentlich auch so ein ganz später Sommer, Mondaufgang, Sonnenuntergang sein. Da wir hier im Winter sind, da ist die Lebensalter auf etwas, sag mal, auf das Ende eines Zyklus hinweisen, würde ich mal sagen, Sonnenuntergang, da einigen wir uns jetzt mal drauf. Ist das, wobei es nicht so vollkommen eindeutig ist, er hat ja auch sehr, sehr helle Monde gemalt. Die Nähe zu dem, ach so, genau, noch eine Frage, weil du gesagt hast, was macht sie da? Du kannst erahnen, was die beiden machen, wenn du das, worum sie sich da scharen, genau betrachtest, nämlich in der Erde.
Was ist denn da in der, ich kann es nicht erkennen, was es in der Erde ist.
Es ist ein Loch. Die beiden tun gar nichts, sie betrachten, sie sinnen. Das rechts, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, für eine Frau fehlt mir irgendwie das, was damals wär das Hauptattribut der Frau Haar gewesen. Mütze auf, die irgendwie
nicht. Ja, aber sie hat auch schon so einen Rock oder so eine Kittel, oder er oder sie hat eine Kittelschürze, oder nicht?
Ja, genau, aber solche Schürzen, das waren ja auch, also Kutsche hatten sowas, Fuhrwerke hatten sowas. Also ich würde hier keine, also ich bin geneigter an zwei Männer zu glauben, weil das linke sehr eindeutig ein Mann ist, kurzes Haar, Physiognomie und das. Der Linksalt ist es klar, er hat nämlich einen Stock. Das tragen junge Leute allerhöchstens, wenn sie mal im Hochgebirge wandern. Die beiden sitzen und blicken in das Loch, das eindeutig im Endeffekt ein Grab sein muss, weil rechts hast du zwei relativ klar sichtbare Grabkreuze.
Also links.
Rechts von den beiden hast du.
Rechts von den, ja,
siehst du
schön,
so zwei Metallgestänge. Das sind relativ klar Grabkreuze. Okay. Also wenn man Caspar David Friedrich kennt, weiß man, so malt er seine Grabkreuze. Links hinter dem linken sind auch noch zwei Kreuze. Tatsächlich die beiden, ich würde jetzt aber in dem Kontext auch sagen, das sind keine Wegmarkierungen nach Rom, sondern auch das sind Grabsteine. Denn natürlich, du erinnerst dich, dass die Aufgabe war ja Lebenssätte und dann ist die Frage, wie, vielleicht kamen wir auch ganz philosophisch drauf, auf welchem Zeitpunkt man im Leben sagt, man hat schon alles erlebt. Und die beiden, die sterben ja noch nicht, die sitzen nur da und sie sinnen nach über das Ende. Und um sie herum ist alles ein toter Baum, der trotz seines Abgestorbenseins, wobei man sagen könnte, wenn das jetzt Winter ist, kann er natürlich einfach nur blätterlos sein. Aber genau, so richtig frisch und jung wird dann auch nicht. Nein. Da ist vieles geborsten und da ist schon einiges über ihn weggegangen. Diese Klosterruine hat auch schon bessere Tage gesehen, wie man als älterer Mensch auch schon bessere Tage gesehen hat. Ich sehe meine Haut beim Altern zu und grusel mich darob.
Siehst deine Haut beim Altern zu?
Es geht Altersflecken, die sich im Gesicht auftun, gehören nicht zu den Dingen, die man gerne ansieht. Aber
kann man die wegmachen lassen eigentlich?
Ich will sie nicht wegmachen. Also vielleicht kann man das, aber
darf ich das erzählen? Ich hatte so im Halsbereich, hat man ja als Mann oftmals so eine komischen Stellen und so. Und da war es wirklich so, da habe ich das mal wegmachen lassen. Es war ein furchtbares Gemetzel.
Und das lässt doch hinter irgendeine Form von Narbe.
Nein. Das ist dann irgendwie, nachdem es dann ausgedingst ist, du 3-4 Pennen vollgeblutet hast. Aber es war ein furchtbares Gemetzel.
Ich vertrete die Ansicht, dass man mir halt ansehen darf, wie alt ich geworden bin, dass ich mal frisch und schön war. Das ist Geschichte. Wenn ich es brauche, gucke ich alte Fotos an. Wenn meine Söhne mich mitleidig angucken und sagen, du bist alt. Wobei der Kleine sagt das so ganz nett. Der sagt das so nicht mitleidig, sondern eher so irgendwie aus, so ganz matter-of-factly.
Mhm. Was heißt das? Der sagt das so, ist halt so.
Das ist so.
Du bist halt ein alter Mann.
Du sagt bist das? Alt, sagt ein alter Mann. Ja, das sag ich dann aus Kokettiererei in der Hoffnung, dass jemand widerspricht. Er sagt, du bist alt.
Machst du das oft so, dass du so Leute fragst, wie alt schätzt ihr mich denn? Weil ich schätze mal, du bist ja auch so ein, vom Berufswegen eher so ein Jugendlicher. Das heißt, die Leute werden dich ja eher immer jünger schätzen.
Und ja, ich frage es nicht, weil ich schon regelhaft darauf angesprochen werde, wie alt sind sie eigentlich, wenn ich sage, wie alt ich bin. Oh, ich hätte sie für 10 Jahre jünger geschätzt. Siehst. Das rettet mich dann über die, okay, dann bin ich vielleicht gefühlt 10 Jahre jünger und dann kann ich auch 90 werden und werde nur 80 sein.
Aber meine Frau sagt immer, wenn mir das widerfährt, dann sagt sie, oh, so, du kokettierst damit. Aber es ist ja so, wenn dann Leute wirklich, du siehst ja den Leuten an, ob sie es ernst meinen, ob sie wirklich überrascht und sagen, oh, das hätte ich dachte, du bist so alt wie ich. Viele trennen sich dann auch von einem und sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass du 54 so bist. Ich bin 44. Mit so einem Alten möchte ich eigentlich nichts zu tun haben.
Ich wurde mal von einer Freundin ganz früh verlassen, weil ich zu jung war. Das,
wir müssen mal für alle sagen, wie alt bist du? 53?
56.
56! Guck mal.
Also in ein paar Wochen werde ich 56. Oder wenn der Podcast ist, bin ich gerade 56 geworden. So machen wir es.
Verrückt.
Aber das ist ja all das, was eben tatsächlich in der Frage drin, wann hat man im Leben so viel erlebt, dass eine gewisse Sättigung einkehrt. Das heißt ja noch nicht, dass man die Lust am Leben verliert. Auch das finde ich ja, hätte ich jetzt heute notwendigerweise verhandelt. Als wir den Begriff gefunden haben, hatte ich noch nicht über dieses Bild nachgedacht. Ich habe ja ein Bild gesucht, was dazu passt. Mhm. Ich dachte zuerst lustigerweise, vielleicht muss man irgendwie mal gucken, wie so ein Jesus am Kreuz, da gibt's ja in den Stationen irgendwie diesen Punkt, wo er sagt, es ist vollbracht. Allerdings fiel mir dann ein, damit ist vollbracht, das Leiden ist um und nicht, der ist nicht lebenssatt gewesen. Der war ja nur 33 Jahre alt, also das passte nicht. Dann habe ich also Jesus verworfen und habe mich so ein bisschen durch die verschiedenen Möglichkeiten von Sättigung rein, und das Ganze drohte irgendwie auch ins Absurde zu kippen. Und dann erinnerte ich mich des großen Weisen Caspar David Friedrich, der jetzt ja auch in der Blake-Ausstellung, dieses Bild hängt mit seinen 6 Serienteilen, okay, in der Blake-Ausstellung, kann also in Ruhe betrachtet werden. Ich kann übrigens empfehlen, es jetzt in Ruhe zu betrachten, solange die Blake-Ausstellung läuft, weil dann wird es wieder für sehr lange Zeit im Dunkel des Depots verschwinden. Jedenfalls, in diesem Bild fand ich das unglaublich toll exemplifiziert, weil hier ist keine Trauer drin oder sowas über das Altern, über das Ende des Lebens. Das Ding heißt Winter, die Lebensalter Platz 5. Man muss dazu sagen, drumherum.
Wie heißt es? Winter?
Winter. Das Bild heißt Winter. In der Serie von 7 Arbeiten, die Lebensalter sind. Das Blatt 4 davor heißt übrigens Herbst. Mhm. Man hätte ja denken müssen, dass bei den alten Menschen Herbst das Traurige ist, aber hier ist es der Winter. Es kommt aber dazu auch noch ein aus den Lebensaltern, aus den Zeiten rausfallenden Skelette in einer Tropfsteinhöhle, haben wir auch sehr gerne gezeigt. Und das letzte Blatt aus dieser Reihe hat den schönen Namen Engel in Anbetung. Mhm. Dann ist man da schon hinübergeschieden. Und die Reihe fängt übrigens an mit einer Welle, mit der Entstehung allen Lebens. Das heißt,
also es ist ein Lebenszyklus.
Es ist ein Lebenszyklus, ein am Jahr modellierter Lebenszyklus. Das erste Bild heißt ganz korrekt, Meer mit aufgehender Sonne, Schöpfungsmorgen. Und am Ende stehen die Engel in Anbetung. Und hier sind wir eben in der drittletzten Station. Ist ja auch ein bisschen tröstlich, ne, wenn du vor dich hin alterst. Und das Alter ist erst die drittletzte Station. Vielleicht danach kommt nach Alter, kommt das Lebensweisheitsalter und dann kommt das Vergehen.
Aber was will er uns sagen, dass die da so sitzen?
Die denken nach und wir sollten mitdenken.
Wir sollen mitdenken, über das Loch nachdenken.
Naja, du blickst, also ich weiß nicht, wie oft du auf Begräbnissen stehst, in dieses Loch reinguckst und dieses ganz unwillkürliche Gefühl hast, das ist auch mein Loch, wann auch immer es kommt. Also wenn man Bekannte oder Freunde hat, die todkrank sind, dann denkt man vor allem ein erstes Mal, oh nein, der Arme stirbt jetzt demnächst. Dann kommt das zweite Gedanke, ja, ich sterbe ja auch, allerdings nicht demnächst. Und ich bin ganz froh, dass ich weiß, dass ich nicht demnächst. Und dann beginnt die Phase, darüber nachzudenken, wie ist das, wie ist demnächst zu deuten? Es ist ja absehbar. Ich könnte mal kurz rechnen und würde sagen, gib mir nochmal 50 Jahre, dann wäre ich schon sehr, sehr alt geworden. Also in 50 Jahren ist die wahrscheinlich...
Du bist schon 106.
Ja, das ist machbar, aber vielleicht auch nicht schön.
Aber übrigens, ich glaube, so sind wir nicht drauf gekommen. Wir sind auf die Frage gekommen, dass es irgendwann sowas geben kann, dass man in gewisser Weise lebenssatt ist im Sinne von... Das kann auch positiv, ich habe eigentlich alles erlebt, ich habe alles gemacht und so, ist es gar nicht mehr schlimm. Und dass es da Menschen gibt, die sich einfach hinsetzen, auf dem Sofa sitzen und sagen, so reicht.
Ich muss das nicht mehr.
Ich muss nicht mehr, das heißt aber nicht, ich möchte es gleich tot umfallen. Nein, sondern einfach nur, was man sagt, das kann ja auch eine, was man ja immer sich erzählt, das kannst du ja besser sagen als ich, weil du nicht da dran bist, dass man ab 60 eigentlich dann anfängt, sehr zufrieden zu sein.
Das höre ich immer wieder. Das ist natürlich auch die Frage. Also man kann auch nicht ewiglich jugendlich schwungvoll sein. Wobei ich kenne sehr viel 60-Jährige, die sehr jugendlich schwungvoll sind, wo ich mir denke, daran richte ich mich auf, weil ich denke, das eine musst du schon haben, dieses Feuer, das immer weiter brennt. Das heißt, das darf halt die Sättigung, darf irgendetwas sein, was das moderiert, wo man sagt, also ich muss jetzt nicht mehr jeden Kampf fechten und auch nicht jeden Krieg gewinnen, weil ich weiß, oder jede Schlacht gewinnen, weil ich weiß, es gibt noch ein paar Schlachten, um den Krieg zu gewinnen. Nein, das ist eine blöde Analogie. Aber die lebenssatt ist irgendwas zwischen weise, zurückhaltend, moderierend, versuche Maß zu halten und soll tatsächlich nicht heißen, dass man jetzt gleich in die Grube fahren will.
Aber übrigens interessant ist auch dieses, dass man einerseits diese jugendliche Leidenschaft und Leichtigkeit nicht verliert, aber andererseits wird mir klar in Gesprächen mit jungen Volontären, die also alle so um die 20, 25 sind, wo ich immer denke, hey, so weit bin ich doch von euch gar nicht entfernt. Und doch.
Ja.
Und zwar ist aus meinem Blick auf die, denke ich, so weit ist es auch gar nicht, der Blick von denen auf mich und nicht, weil ich jetzt ihr Vorgesetzter bin oder weil ich schon länger da bin, sondern einfach schlicht, weil sie in mir halt einen 50-Jährigen oder Mitte 50-Jährigen sehen, der mit ihrer Welt zum Teil gar nichts mehr zu tun hat. Also der aus einer ganz anderen Welt kommt. Also das finde ich immer so interessant, dass man das, was die früher die Leute einem immer gesagt haben, du wirst es sehen, du fühlst dich selber fühlst du dich wie mit Anfang 30 und du bist es aber nicht mehr und du selbst merkst es aber die anderen merken es.
Genau. Und wenn sie gut sind, spiegeln sie dir es, damit du es auch merkst und dich nicht irgendwie vertust. Also ich glaube, das hat ein bisschen auch natürlich mit der Erkenntnis von Zeitlichkeit zu tun. Ich weiß relativ genau, in welchem Moment mir der erste Schreck meines Lebens über meine Endlichkeit in die Knochen gefahren ist, als ich ausgerechnet habe. Ich habe mit 14 ausgerechnet, wann denn, wie alt ich sein würde im Jahre 2000. Das war so ein Maßstab in meinem Leben. Und dann dachte ich 32 und wenn du 16 bist, denkst du 32. Der erste Schreck war ziemlich genau im Jahr 2000, wo ich mich dieses Gedankens erinnere und feststelle, ich bin schon 32. Oh, das ist erschreckend. Mhm. Und dann der nächste Schreck war, als ich dann meine Rentenberechnung vor Augen hatte.
Ich wollte es gerade sagen, genau.
Da steht ein Datum drauf. Ja. Das ist relativ unüberwindlich. Und nein, das ist einfach da. Und dann
danach, unüberwindlich ist es nicht, aber...
Naja, du kommst drüber, aber danach der Staat sagt dann, du musst jetzt nicht mehr arbeiten und dein Arbeitgeber wirft dich raus oder er sagt, du darfst jetzt gehen. Und das haben ja zum Beispiel Kinder gar nicht. Für Kinder ist das Leben unendlich lang. Es ist kein Ende in Sicht. Und davor halte ich wirklich, meine Kinder erfahren von mir so ziemlich alles, was mich umtreibt. Mhm. Aber das gebe ich einfach nicht zu Protokoll, weil ich denke, das ist das schönste Erlebnis, das perpetuelle Jetzt, dass das nie aufhören soll. Mhm. Es ist ja auf der anderen Seite wieder vollkommen blödsinnig. Vielleicht komme ich ja mit 60 auf den Gedanken zu sagen, naja, die Endlichkeit ist shit. Jetzt ist der Moment, der immer ist. Und er ist und er ist, bis mein Hirn aufhört zu arbeiten. Und dann ist auch schon vorbei. Das heißt, theoretisch müsste man das auch wieder überwinden. Und das ist ja vielleicht auch irgendeine Form von Lebenssattheit, dass man sagt, so, ich weiß, das geht jetzt so oder so. Es ist gut. Es wird gut funktionieren. Bis es halt nicht mehr gut funktioniert.
Meinst du, all das hat sich Caspar David Friedrich bei diesem Bild gedacht? Nein.
Der war ja ein sehr innerlicher Mensch und vor allem, nein, das ist jetzt der falsche Ansatz, ihm ging es in seiner Malerei, in seiner Kunst, in seinen Zeichnungen tatsächlich in Bilder zu fassen, etwas Metaphysisches, etwas Geistiges, etwas, was allein schon die Vermengung von Lebensaltern mit dem Tageszeitenzyklus. Also das hat auch Runge zur selben Zeit getan, deswegen ist jetzt auch in der Blake-Ausstellung, haben wir die drei, Blake, Runge und Friedrich, zusammengetan, weil sie tatsächlich die Ersten sind. Wir sind ja in der Zeitalter nach der Aufklärung, in der Zeitalter der Überwindung des Christentums und jetzt beginnen Künstler über neue Denkmodelle nachzudenken. Und Runge, ganz berühmt mit seinem Tageszeitenzyklus, Morgen, Mittag, Abend, Nacht ist bei ihm. 4. Also er macht hier 7 und macht die Analogie aufs ganze Leben auf. Das heißt, die bauen neue Vorstellungsmodelle für uns. Und das füllt Friedrich mit einer Bildlichkeit, die eben auch schön zweideutig ist. Das ist ja auch etwas, dass die ganz große Kunst, die ganz große Literatur, die ganz großen Filme haben ja keine eindeutige Botschaft, sondern haben verschiedene Ebenen, die je nach Lesart oder nach Lesendem unterschiedlich sind. Und das bietet er uns hier.
Das habe ich jetzt ausgelöst mit Lebenssatt. Oh, nächste Woche, wahrscheinlich, du bringst ja immer 2 Bilder mit, wenn ich mir was wünsche. Oder kann ich nächste Woche mir noch umstellen auf Ewigkeit?
Ewigkeit. Mal sehen, was ich für Bilder dafür finde, für
Ewigkeit. Ewigkeit oder hast du schon was ausgesucht?
Nee. Ich habe was im Kopf über Vergänglichkeit, Zeitlichkeit.
Also das ist doch gut, denn das ist ja auch Ewigkeit.
Das ist auch Ewigkeit bei Zeit. Ja, das ist die Frage. Ist Ewigkeit und ist Zeitlichkeit und Ewigkeit ein Gegensatz oder gehören die zueinander?
Was ist denn Zeitlichkeit? Ist, dass irgendwann eine Zeit endet?
Naja, Zeitlichkeit ist auch wieder eine schreckende Erkenntnis, nämlich die Uhr tickt. In einer Stunde ist diese Stunde um, in 2 Stunden sind 2 Stunden um und derweil tickt mein Leben runter. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein kindliches Erschrecken. Wobei als Kind erschrickt man nicht darüber.
Man merkt es gar nicht, genau.
Ist dieser Rhythmus da drin und der ist so erbarmungslos. Mhm. Also das ist Zeitlichkeit. Ewigkeit ist die Überwindung dessen. Ewigkeit ist, dass man sich auf einmal mit, der Antike verbunden fühlt, eine Säule umarmt und sagt, du Säule wurdest gebaut 400 vor Christus und ich umarme dich jetzt und ich überwinde dadurch.
Also kann ich mir noch Ewigkeit wünschen?
Ewigkeit?
Oder nee.
Ich kann dir mal.
Du bringst mir.
Lass mich doch nächstes Mal Zeitlichkeit und danach Ewigkeit. Warum machen wir das nicht? Was Zeitliches und dann was Ewiges. Dann nähern wir uns den beiden.
Also Polen. bring mir irgendwas Spektakuläres mit, wo wir alle denken, Aber es war auch wieder mal schön, Caspar David Friedrich zu treffen. Das ist ja auch...
Der ist auf seine Art und Weise spektakulär. Das ist ja, dieses Bild ist schon, finde ich, spektakulär mit dem Licht, das da auf diese beiden sinnenden Menschen und wie die herausgearbeitet werden. Wir reden manchmal zu wenig über Bilder, deswegen würde ich jetzt sagen, liebe Hörergemeinde, kommt und schaut euch dieses wahnsinnig fantastische Bild an, das wirklich eine Reise nach Hamburg lohnt, weil es so ein unglaubliches
Bild ist. Solange es noch hängt und nicht wieder weggehängt wird.
Bis zum Ende von Blake wird es zu sehen sein.
Lieber Alexander, nächste Woche wieder Zeitlichkeit. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.